Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Kann man auf Pessimismus verzichten? Die evangelische Kirche in Deutschland empfiehlt das zumindest für die Fastenzeit und wirbt stattdessen für Zuversicht. Ob das naiv ist oder modern, darüber sprechen wir gleich. Außerdem heute bei Tag für Tag. Die evangelische Journalistenschule in Berlin steht möglicherweise vor dem Aus. Und der Vatikankenner Marco Politti hat ein Buch geschrieben über den einsamen Papst Franziskus, der in der katholischen Kirche viele Gegner hat. Dazu gleich mehr. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute in einer Woche ist Aschermittwoch und damit beginnt für Christen die Fastenzeit bis Ostern. Es gibt Menschen, die in dieser Zeit auf Alkohol oder Süßigkeiten verzichten, auf Fleisch oder Fastfood. Manche machen auch Handyfasten oder Fernsehfasten oder Autofasten. Und freilich hat es nicht immer oder nicht nur religiöse Gründe, wenn Menschen versuchen, eine Zeit lang ihre Gewohnheiten zu ändern oder Verzicht zu üben. Die evangelische Kirche in Deutschland stellt die Fastenzeit unter ein besonderes Motto. In diesem Jahr heißt das Zuversicht. 7 Wochen ohne Pessimismus. Wer das ausprobieren will, kann einen Fastenkalender bestellen. Man kann auch einen Wochenimpuls per E-Mail bekommen oder Fastengruppen besuchen. In unserer Redaktion gingen die Meinungen auseinander, was man davon halten soll. Ist das weichgespülter Wellness-Protestantismus oder doch ein interessanter Blick auf das Prinzip Hoffnung? Darüber wollen wir jetzt sprechen und vielleicht auch ein bisschen streiten. Bei mir im Studio ist Andreas Mein, Theologe und Redakteur bei Tag für Tag. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und aus München zugeschaltet ist der Philosoph und Publizist Alexander Grau. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, Frau Dittrich. Guten Morgen, Herr Mein.
Guten Morgen.
Herr Grau, Sie haben ein Buch geschrieben über Kulturpessimismus. Insofern sind Sie heute unser Experte für Pessimismus. Was meinen Sie? Kann man auf Pessimismus, also auf negative Erwartungen, einfach verzichten, so wie auf ein Genussmittel?
Nein, da geht natürlich vieles komplett durcheinander bei dieser Geschichte. Erstens psychologisch Pessimismus, das ist ja mehr eine Haltung, die man hat, die eigentlich kaum, man kann das natürlich als intellektuellen Pessimismus kultivieren, aber pessimistische Einstellungen, negative Erwartungen, das sind ja einfach innere Haltungen, die man hat und die sich trotz allem optimistischen Gerede im Umfeld häufig schwer abstellen lassen. Ne? Also das ist ja schon psychologisch fragwürdig. Und hinzu kommt natürlich, dass dieser Fastenvorschlag der evangelischen Kirche auch sozusagen an dem Gedanken des Fastens selbst ja vollkommen vorbeigeht. Denn Fasten bedeutet ja Verzicht, bedeutet Askese, bedeutet Entsagung von irgendetwas, also Entsagung von etwas, was wir ja wollen, eben essen, trinken, andere Sachen. Und man soll ja entsagen, um sozusagen wegen der inneren Kontemplation und den Blick frei bekommen auf die Liebe zu Gott oder Christus. Und das hat natürlich dieses Motto der EKD jetzt hat mit dieser Askese, Verzicht, Weltentsagung gerade gar nichts zu tun. Man dreht das um 180 Grad.
Andreas Mein, der Tageskalender zur evangelischen Fastenaktion liegt schon seit einigen Wochen in unserer Redaktion. Eine hochwertige Publikation mit Fotos und Texten. Hat Sie das angesprochen?
Ja, der liegt zwar schon einige Zeit bei uns, wie Sie sagen, aber ich habe es trotzdem erst am Sonntagabend in einem IC der Deutschen Bahn geschafft, diesen Fastenkalender zu lesen und zu studieren. Und ich gehe da mal etwas oberflächlicher und platter dran als der Herr Grau und sage, wenn ich in einem Zug sitze, der auf einer 2-Stunden-Strecke eine Stunde Verspätung einfährt, wo permanent die Beleuchtung ausgeht, wo es die Schaffner fertigbringen, die ganze Zeit und auch die App kein Wort darüber zu verlieren, dass dieser Bombardierzug offensichtlich Schrott ist und sich die Türen nicht schließen lassen. Also da angesichts eines solchen Totalversagens, da vermute ich mal, dass spätestens beim nächsten Scheitern dieses Transportunternehmens, und das erleben ja viele, da werden alle die 7 Wochen ohne Pessimismus auskommen wollen, ihr Fasten brechen. Und umgekehrt würde ich jetzt aber auch, um eine Lanze zu brechen für den Kalender, das hatte ich mir fest vorgenommen, sagen, also man könnte das Ding ja auch umdrehen und sagen, ohne Pessimismus hätte ich mir sagen können, ich sitze in einem trockenen Zug, draußen schüttet es, ich muss nachher noch mit dem Fahrrad durch die Nacht fahren und wegen dieser extremen Verspätung bleibt es mir erspart, dass ich komplett durchnässt werde. Ja, also von daher, meine Leseeindrücke sind durchaus ambivalent. Ich habe versucht, optimistisch an diesen Antipessimismus-Fastenkalender ranzugehen und finde auch immer wieder so ein paar Argumente, dass das Ding mir attraktiv erscheint.
Mhm. Wir kriegen das schon hin, steht im Vorwort. Das passt dann ja vielleicht auch zu Ihrer Bahnerfahrung. Welche Botschaft ist das, die hier vermittelt werden soll, Herr Mein?
Ein bisschen ist es die also dieser Satz, der erinnert ja nun stark an den einer Bundeskanzlerin. Und Achtung, Ironie, wenn ich das jetzt sage, es klingt sehr böse, wenn uns Optimismus verordnet oder vorgeschlagen wird, also dann von der EKD oder von dieser Aktion. Naja, ich möchte es fast nicht sagen, aber das klingt nach Staatskirche. Es ist auffällig, dass da überwiegend junge Menschen abgebildet sind, befreit von materiellen Sorgen, auf ihren norddeutschen Wald- und Wiesenwegen unterwegs sind. Also es wirkt ein wenig wie die Christenwohlfühlblase evangelischer Kirchentage. Und jetzt würden natürlich die Macher kontern, genau dieses Gegrummel, dieses Gejammer und Gemecker, das bringt uns eben nicht weiter. Und da springe ich jetzt mal über meinen Schatten und sage, politisch betrachtet wäre das ja schon wirksam, wenn 2 Millionen Menschen, so viel machen da tatsächlich mit, wenn die lächelnd und zuversichtlich durch unsere Straßen gehen würden und wenn sich so eine kritische Masse während der Fastenzeit der Unkerei, der Schwarzseherei und dem endzeitlichen Geraune fernhielte. Das ist nicht so einfach, von daher ist das schon Verzicht, also anders als es Herr Grau eben skizziert hat.
Mm. Alexander Grau in München, Sie sind selbst Protestant. Wie finden Sie diese Botschaft, wir kriegen das schon hin? Die hat ja auch eine politische Ebene.
Auf jeden Fall, natürlich. Das ist die Anspielung und das ist eines der vielen Probleme. Herr Mein hat es ja schon gesagt. Historisch muss man sich ja auch klar machen, das Christentum war ja in seinen Anfängen eine zutiefst pessimistische Religion im gewissen Sinn. Also zumindest was die weltlichen Dinge angeht. Man erwartete von der Welt nichts, schon gar kein Wellnessprogramm. Die Welt war dem Untergang geweiht und das war im Grunde auch gut so. Und die Hoffnung, von der immer die Rede ist, die liegt ja ganz im Jenseitigen. Es ist ein metaphysischer Optimismus auf eine andere Welt, kein Optimismus in Bezug auf diese Welt. Das ist ja völlig unchristlich gedacht, wenn man das mal so böse sagen darf. Und dieser Optimismus als ideologisches Programm, der kam ja bezeichnenderweise in dem Moment ins Christentum, als das Christentum Staatskirche wurde unter Konstantin. Es war ja Eusebius, ja, sozusagen der Ideologe und Vordenker Konstantins, der diese Fortschrittsprogrammatik auch in das Regierungsprogramm sozusagen Konstantins reinschrieb und das Christentum auf dieses imperiale Fortschrittsdenken von Spiritualität, Altar und Krone quasi festlegte. Und daher ist das kein Zufall. Also diese Staatskirchennähe oder ähnliche Verrenkung, dass man sich da gemein macht und positiv und so geht es weiter. Das ist eine Tradition im gewissen Sinne, aber ich würde sagen eine ungute.
Wobei es auch ein paar Punkte gibt, an denen dieser Kalender düstere Seiten des Lebens widerspiegelt. Also in den Gedichten und Gebeten von Menschen, die unendlich viel durchgemacht haben oder die ihr Leben riskiert haben. Da ist Lyrik von Mascha Kaleko und Christine Lavand zu finden oder Gebete von Sophie Scholl oder die Ermutigung von Wolf Biermann.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, das wäre vielleicht ein weiterer Aspekt, seelsorgerische Fragen, die sich stellen, das ist ja für eine Kirche auch keine Kleinigkeit. Kann man auch in diesen 7 Wochen werden Menschen negative Erfahrungen machen, werden Verlust, ja, vielleicht auch dramatische Verlusterfahrungen machen und dann auf die Schulter klopfen und sagen, ey, sieh's mal nicht so, wird schon wieder, ja. Also das ist einer Kirche einfach unwürdig, einer christlichen Kirche zutiefst unwürdig. Das ist dümmlich solches Life-Coach-Gequatsche im Grunde, ja, das man an jeder Ecke bekommt, von eben irgendwelchen Lebensberatern, auch in den Buchhandlungen, 1000 Wege zum Erfolg, 1000 Wege zum Glücklichsein, bis hin zu irgendeinem Manager-Seminar. Die Welt ist voll von diesem Gequatsche. Es wird dadurch nicht besser, dass es an jeder Ecke wiederholt wird. Und es wäre eigentlich Aufgabe der Kirchen, hier differenzierter an die Sache ranzugehen und den Blick freizumachen, eben gerade auch für die negativen Seiten des Lebens und wie man dann mit diesen umgeht. Das geht ja jetzt nicht darum zu sagen, die Welt ist schlecht, oh je, sondern um einen adäquaten, erwachsenen, reifen Umgang mit dem Negativen in der Welt.
Hiob und Luther sind kein Gequatsche.
Ja, Luther, das Apfelbäumchen pflanzen, natürlich, aber auch Luther geht es ja jetzt nicht einfach um Optimismus hier in der Gegenwart, sondern gerade dieses Bild, das hat ja auch was, auch ist ja auch vor dem Hintergrund einer Endlichkeitserwartung, gerade bei Luther auch. Gerade Luther ist ja auch ein Endzeittheologe im gewissen Sinne und seine Hoffnung liegt ja jetzt nicht auf alles wird gut und wir halten uns an den Händchen und strahlen uns alle an, sondern ist eine jenseitige auf Erlösung und zwar nicht in dieser Welt.
Mhm. Andreas Mein, ist das aus Ihrer Sicht richtiges Fasten, wenn man auf Pessimismus verzichtet?
Ich denke schon, es ist auf jeden Fall ein Versuch. Wer hat der kürzlich verstorbene katholische Theologe Johann Baptist Metz, der hat gesagt, die kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung und Fasten ist ja auch Unterbrechung schlechthin. Und also ich sag mal, die gesellschaftliche Relevanz des Fastens ist kaum zu unterschätzen in einer Gesellschaft, die rund um die Uhr funktionieren will, die jegliche Unterbrechung verhindert. Geschäfte sind tendenziell rund um die Uhr geöffnet, sonst auf jeden Fall wenigstens online. Also ich denke schon, im Sinne einer Unterbrechung ist das ein Versuch wert, auch wenn das Fasten im Kopf ist und etwas verkopft wirkt.
Tag für Tag Redakteur Andreas Mein, vielen Dank und danke auch nach München zum Philosophen Alexander Grau. Wir sprachen über die Fastenaktion der evangelischen Kirche mit dem Titel Zuversicht, 7 Wochen ohne Pessimismus. Seit 25 Jahren gibt es die Evangelische Journalistenschule in Berlin. Rund 200 Frauen und Männer haben die Ausbildung absolviert. Viele von ihnen arbeiten heute in verantwortungsvollen journalistischen Positionen, in Zeitungsredaktionen, bei Fernsehen und Hörfunk, bei Online-Medien. Doch nun steht die Journalistenschule möglicherweise vor dem Aus. Es fehlt an Geld, wichtige Stellen sollen nicht mehr besetzt werden, es ist derzeit auch keine Ausschreibung für einen weiteren Volontärsjahrgang geplant. Thomas Klatt berichtet und er lässt zunächst den Schulleiter zu Wort kommen.
Die Ausbildung in der evangelischen Kirche im Journalismus gibt es schon seit den 50er Jahren. Das nannte sich früher Christliche Presseakademie, weil während der Nazizeit Journalismus sehr schnell zu Propaganda wurde. Also sowas soll nie wieder passieren. Und das Beste, was wir tun können, ist in die Ausbildung von Journalisten zu investieren.
Sagt der noch amtierende Leiter der Evangelischen Journalistenschule EJS in Berlin, Oskar Tiefenthal. In den letzten 25 Jahren wurden in der Berliner Jebensstraße vis-à-vis vom Bahnhof Zoo mehr als 200 Volontäre ausgebildet.
Und wir wollen schon Leute ausbilden, die nicht einfach nur sagen, ich übe jetzt hier ein Handwerk aus, sondern die sich der Verantwortung dieses Handwerks bewusst sind und die eine eigene Haltung entwickeln.
Doch nun wurde bekannt, dass die Stelle des scheidenden Leiters nicht wieder ausgeschrieben wird. Ebenso eine zweite von 3 Vollzeitstellen an der EJS. Dazu will der Leiter nichts sagen und verweist an den Direktor des Gemeinschaftswerkes der evangelischen Publizistik GEP in Frankfurt am Main, Jörg Bollmann. Die Journalistenschule ist einer von 6 GEP-Unternehmensbereichen.
Allen Leuten im GEP ist klar, dass wir ein Restrukturierungsprogramm von 1,9 Millionen Euro bewältigen müssen. Heißt also, wir wollen einen solchen Kostenblock abbauen, ohne betriebsbedingte Kündigungen, dass wir uns jetzt alle Stellen angucken müssen, die durch Altersruhestand frei werden. Und das sind in der Evangelischen Journalistenschule 2 von 3. Und das heißt natürlich dann auch, dass die Evangelische Journalistenschule in Frage steht.
1,9 Millionen Euro Einsparung bis 2024, möglichst sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen. Das habe er schon auf der letzten EKD-Synode im November 2019 angekündigt. Die Evangelische Journalistenschule kostet jährlich rund 500.000 Euro. Die Evangelische Publizistik, vom Evangelischen Pressedienst EPD bis zur Zeitungsbeilage Chrismon, werde schon jetzt von der EKD mit rund 12,1 Millionen Euro unterstützt, also rund 60% des Gesamtetats. Die restlichen 40% müsse das GAP selbst erwirtschaften.
Wir machen unsere Umsätze mit den klassischen Verlagsgeschäften, also Anzeigen, Abogeschäft, Verlagsdienstleistung etc., Nachrichtenagentur. Und das sind Geschäfte, von denen wir wissen, dass sie das Umsatzwachstum, was wir bisher in den vergangenen Jahren immer erreicht haben, dass wir das einfach nicht halten können. Wachstum ist kaum noch zu erzielen.
Aber wo kürzen? Bollmann sieht nicht nur die Journalistenschule, sondern alle GAP-Produkte und Werke auf dem Prüfstand.
Ich habe die Ehre, seit 18 Jahren an der Spitze dieses Werkes zu stehen, und Sie können mir glauben, alles, was wir jetzt aufgeben müssen im Rahmen einer solchen Restrukturierung, ist schmerzhaft. Und wenn wir die Schule aufgeben müssten, dann wäre das schmerzhaft.
Die Berliner Tageszeitung Taz hingegen zitiert Bollmann so: Man müsse sich fragen, ob die Art, wie seit über 20 Jahren ausgebildet werde, noch zeitgemäß sei. EJS-Volontär Jan-Luca Künzberg, 26 Jahre alt, kann das nicht verstehen.
Das hat mich offen gesagt schockiert, und ich glaube, da kann ich auch für die ganze Klasse, für unseren ganzen Jahrgang sprechen. Also wir fangen an mit zwei Basiskursen, die sich den klassischen Genres des Textjournalismus widmen, also irgendwie von der Nachricht bis zum Kommentar. Außerdem die digitalen Formen, dazu gehört dann Mobile Reporting, also digitaler Datenjournalismus. Das wird dann gefolgt von der ersten Praxisstation, die in Verlagshäusern stattfindet. Lokalberichterstattung, Hörfunk-Lehrredaktion in öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten für 3 Monate, Porträtseminar gemacht, das dann wiederum von der Fernsehlehrredaktion und der entsprechenden Praxisstation gefolgt wird. 22 Monate ist, glaube ich, auch das längste journalistenschulische Volontariat in Deutschland und so breit aufgestellt wie keine andere.
Auch damit sei die EJS schon etwas Besonderes. In einem offenen Brief an den EKD-Ratsvorsitzenden fordert der Förder- und Freundeskreis der EJS den Erhalt der Schule. Ragnar Vogt arbeitet heute beim Berliner Tagesspiegel und ist Vorsitzender des EJS-Freundeskreises, in dem mehr als 100 ehemalige EJS-Volontäre engagiert sind.
Das ist eine fatale medienpolitische Entscheidung, gerade die Evangelische Journalistenschule zuzumachen. In Zeiten, wo der Rechtsextremismus in den Parlamenten angekommen ist, in solchen Zeiten braucht es Journalisten mit Haltung, die auch dagegen halten können, gegen diese Diskursverschiebung nach rechts, zumal die in der Tradition der CPA steht. Damals, die ist gegründet worden Ende der 40er Jahre, und zwar von Theologen und Journalisten, die noch Nachhall des Dritten Reiches erschrocken waren, wie sehr auch alles gleichgeschaltet worden ist. Sowas darf nie wieder passieren.
Gerade aus Kreisen der AfD werde immer wieder der sogenannte Haltungsjournalismus kritisiert. Doch genau der werde den jungen Kollegen in der Evangelischen Journalistenschule beigebracht.
Das wäre traurig, wenn Journalisten keine Haltung hätten. Ich bin tief überzeugt davon, dass alle Institutionen, die unsere Demokratie stärken, und da ist Journalismus eine ganz wesentliche Säule, dass alle Institutionen auch eine Haltung haben müssen. Wer denn, wenn nicht wir?
Diese journalistische Haltung sei aber kein Alleinstellungsmerkmal der EJS, hält GAP-Direktor Jörg Bollmann dagegen.
Wir setzen uns mit unseren Produkten und Arbeitsbereichen mit dem rechten Rand auseinander. Dass wir hier durchaus auch Drohungen bis hin zu Morddrohungen ins Haus bekommen. Das journalistische Qualitätsausbildung zu diesem Gesamtbemühen um qualitative journalistische Arbeit gehört. Dafür stehen wir ja. Und die Journalistenschule, die 1995 gegründet worden ist, hat in ihrer Geschichte immer Finanzprobleme gehabt, weil sie 1995 leider ohne funktionierendes Finanzkonzept gegründet worden ist. Aber wir haben das immer aufgefangen.
dass die Ausbildung an der evangelischen Journalistenschule ausgesetzt werden könnte, darauf reagierte die Gesellschaft katholischer Publizisten Deutschlands mit Bedauern und regte eine Zusammenarbeit mit dem Katholischen Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses, IFP, in München an. Von dort heißt es, man sei grundsätzlich offen für mögliche Formen der Zusammenarbeit.
Die evangelische Journalistenschule in Berlin sucht nach einem Retter, Thomas Klatt berichtete. Marco Politi ist ein deutsch-italienischer Journalist. Seit vielen Jahren berichtet er aus dem Vatikan für deutsche und italienische Zeitungen, außerdem als Buchautor. Er kennt die Strukturen des Vatikans in- und auswendig, weiß, wer welche Interessen verfolgt und warum es Papst Franziskus derzeit schwer hat. Das ist auch das Thema seines neuen Buches. Es heißt Das Franziskus-Komplott und Jörg Seiselberg hat es gelesen.
Vom Titel sollte sich niemand täuschen lassen. Es ist ein Buch, das Franziskus Anhängern eher Mut machen soll. Marco Politi gibt zwar einen tiefen Einblick in die gelegentlich recht unappetitlichen Machtkämpfe nicht nur in der römischen Kurie, sondern in der katholischen Weltkirche insgesamt. Es läuft ein Franziskus-Komplott, wie Politi es nennt. Dem setzt das Buch aber die Botschaft entgegen, Franziskus wisse sich zu wehren, er sei ein Kämpfer. Politi sagt, das aktuelle Nein des Papstes zu verheirateten Priestern und Frauen als Diakoninnen bedeutet nicht ein definitives Nein zu Reformen und auch keine finale Kapitulation vor den Konservativen in der katholischen Kirche.
Franziskus, das hat man mir immer in Buenos Aires schon gesagt, ist ein politischer Kopf. Er weiß, wie er zickzack gehen kann und muss. Er weiß ja auch, dass er im Gegenwind rudern muss. Deswegen können wir nicht ausschließen, dass es noch in den nächsten Jahren Öffnungen geben kann, die wir uns jetzt nicht vorstellen können.
Die Recherchen für das Buch hat Politi bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen. Die Analysen darin aber helfen, die aktuellen Entscheidungen des Papstes einzuordnen. Politi war 2 Jahrzehnte Vatikan-Korrespondent der linksliberalen Zeitung La Repubblica. Der Sohn einer deutschen Mutter, der aus seiner Sympathie für Franziskus keinen Hehl macht, ist einer der besten Vatikankenner in Rom. Sein Buch liefert Erklärungen für Franziskus' Schwierigkeiten. In der Führung der Kirche, beschreibt Politi, gäbe es einen, Zitat, aggressiven Kern von Franziskus' Gegnern, dem eine eher schwache Mobilisierung der Franziskus-Befürworter gegenüberstehe. Der Autor macht sich die Einschätzung des engen Papstmitarbeiters Antonio Spadaro zu eigen, der gesagt hat,
das ist kein niedliches Pontifikat, das ist ein dramatisches Pontifikat, wo Kardinäle den Papst angreifen und Atheisten den Papst verteidigen.
Eine zentrale These des Buches lautet, wie Politi selbst es ausdrückt,
der Papst ist in einer Zange.
Zum einen erfahre Franziskus Widerstand von den Konservativen in den, Zitat, Kadern der Kirche. Diese wehrten sich gegen auch kleine Veränderungen, wie die von Franziskus gewünschte Zulassung von Wiederverheirateten zur Kommunion oder einen entspannteren Umgang mit dem Thema Homosexualität. Gleichzeitig blase Franziskus in der Gesellschaft Wind ins Gesicht, angefacht durch rechte Populisten wie Trump oder Salvini, die seine Botschaften für die Erhaltung der Umwelt und für Solidarität mit Flüchtlingen ablehnen. Es sei kein Zufall, erläutert Politi, dass an der Spitze der Franziskus-Opposition führende Vertreter der katholischen Kirche in den USA stünden, die bereits über den Tag hinausschauten.
Es ist ein Kampf in Gange. Die Opposition von Franziskus will Einfluss aufüben auf das nächste Konklave. Kurz gefasst, es soll keinen Franziskus II. Geben.
Politi beschreibt, wie Franziskus trotz dieser Widerstände für seine Vision von Kirche kämpft. Das Franziskus-Komplott ist gut recherchiert und leicht zu lesen. Eine empfehlenswerte Lektüre für alle, die sich für den Vatikan und speziell für den Papst interessieren.
Jörg Seiselberg war das über das Buch von Marco Politi. Es heißt Das Franziskus-Komplott, der einsame Papst und sein Kampf um die Kirche, gerade erschienen bei Herder, 304 Seiten, kosten 24 Euro. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Wir empfehlen Ihnen auch das Feature aus Religion und Gesellschaft. Das gibt es heute Abend um 7:50 hier im Deutschlandfunk. Heute über iranische Mystik mit dem Titel »Der Lohn der Religion besteht aus Liebe«. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.